Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 12. September. Herzlich willkommen und schön seid ihr dabei. Heute senden wir live aus der psychiatrischen Klinik Waldau in Bern vom Dreiländerkongress Pflege in der Psychiatrie. Am heutigen Kongress suchen Fachpersonen nach Wegen, wie sie dem wachsenden gesellschaftlichen Bedarf an Pflege gerecht werden können und der Stimme der Pflege Gewicht verleihen können. Als psychiatrisch Pflegende unterstützen sie Menschen, die erschöpft und in ihrem Dasein erschüttert sind. Dies aufgrund von Krieg, Vertreibung, Flucht, Klimakrise, Naturkatastrophen, Krankheit und dem Erleben vieler parallel auftretenden Krisen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Kommen wir zu unseren heutigen Themen. Anfang Jahr setzten die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern den Rotstift an. Betroffen von den Sparmaßnahmen war auch das Recovery College Bern. Das College unterstützt Menschen auf ihrem Weg zurück in den Alltag.
Also ich würde sagen, dass gerade diese Angebote, die von diesen Sparmaßnahmen betroffen sind, waren eben oder sind Angebote, die eben sehr niederschwellig zugänglich sind.
Wo steht das Recovery College Bern heute? Das erfährt ihr im ersten Teil der heutigen Sendung. Und Blues auf Berndeutsch. Dafür steht der Name Chloisu. Denn Blues hatte Fridli aber nicht nur musikalisch geprägt, sein Leben war gezeichnet von psychischen Krisen. Der Schauspieler Marco Michel bringt Fridlis Leben nun auf die Bühne.
Ich glaube, er hat häufig probiert, in seinem Leben eigentlich diesen schweren Erfahrungen etwas Leichtes entgegenzustellen oder sie etwas Leichtes zu verwandeln.
Rabe Info.
Jetzt kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Sarah Heinzmann, was ist heute wichtig?
Zuerst nach Israel-Palästina. Unter den 18 Todesopfern eines israelischen Luftangriffs auf eine Schule in Gaza sollen sich mehrere Mitarbeitende des Palästina-Hilfswerks UNRWA befinden. Zuvor hatte das israelische Militär erklärt, seine Luftwaffe habe einen präzisen Schlag gegen Terroristen geführt, die in einer Hamas-Kommandozentrale auf dem Schulgelände operierten. UN-Sprecher Stefan Dujarric sagte, Liegenschaften der UN sollten niemals angegriffen noch von militärischen Gruppen genutzt werden. Ob sich im Gebäude tatsächlich Hamas-Kämpfer aufhielten, konnte die UN nicht bezeugen. In die Schweiz zu den Neuigkeiten aus der Herbstsession des Parlaments. Alternativmedizin wie Akupunktur oder Homöopathie soll nicht mehr von der obligatorischen Grundversicherung übernommen werden. Das entschied der Nationalrat und nahm eine Motion des Walliser FDP Philippe Nanthermont an. Seit 12 Jahren werden Kosten von alternativmedizinischen Leistungen durch die Krankenkassen Grundversicherung übernommen. Mittlerweile habe sich herausgestellt, dass die Wirksamkeit zahlreicher Methoden wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden könne, so die Motion. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. Ebenfalls der Nationalrat verlangt ein Schutzkonzept gegen den Missbrauch von Kindern. Der Bund soll beispielsweise Landeskirchen und Sportvereine dazu verpflichten, Schutzkonzepte zur Missbrauchsprävention einzuführen. Der Nationalrat hat gestern 6 gleichlautende Motionen angenommen. Diese gehen nun an den Ständerat. Das Berner Kantonsparlament sagt Nein zu zusätzlichen Haftplätzen in Gefängniscontainern. Eine Allianz von SP, Grünen, GLP und EVP hat im bernischen Grossen Rat einen 5-Millionen-Kredit für Notgefängniscontainer im Regionalgefängnis Burgdorf abgelehnt. Der Entscheid fiel knapp, es brauchte einen Stichentscheid der Ratspräsidentin. Die Nachfrage nach neuen Haftplätzen entstand aus einem Fehler bei der Verwaltung. Das Inkasso von Bußen verzögerte sich durch das neue kantonale Informatiksystem. Das führte zu einem Stau beim Umwandeln von nicht bezahlten Bußen in Ersatzfreiheitsstrafen. Deswegen bräuchte der Kanton neue zusätzliche Haftplätze. Eltern im Kanton Bern bezahlen zu viel für die Klassenlager ihrer Kinder, das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Der Kanton Bern empfiehlt den Schulen, den Eltern einen Betrag zwischen 15 und 25 Franken pro Tag und Kind zu verrechnen. 25 Franken, das sei zu viel, kritisiert nun der Preisüberwacher. Die Bildungsdirektion sieht aber keinen Handlungsbedarf. Eltern, die die Kosten nicht tragen könnten, würden nämlich von der Gemeinde unterstützt. Und zum Schluss kommen wir noch zum Wetter. Es sieht aus, als wäre der Sommer nun endgültig vorbei. Morgen Freitag wird es auch grau in grau und nass bei 11 Grad. Das Wochenende wird etwas freundlicher und sonniger bei 12 Grad am Samstag und 14 Grad am Sonntag.
Rabe Info.
Sich in einem wohligen Rahmen über psychische Gesundheit austauschen. Das ist das Ziel des Recovery Colleges Bern. Der Verein organisiert ein breites Bildungsangebot für Menschen in psychischen Krisen, aber auch für deren Angehörige und für Interessierte. Vom Singen über Fotografie bis zu Stressabbau-Workshops steht alles auf dem Programm. Anfang des Jahres stand das Recovery College beinahe vor dem Aus. Die universitären psychiatrischen Dienste Bern strichen dem College die Unterstützungsgelder. Was genau ist dieser Recovery-Ansatz und wo steht das Recovery College aktuell? Das wollte Sarah Heinzmann von Christian Buhr wissen. Er ist Pflegeexperte, Dozent an der Berner Fachhochschule und Präsident des Vereins Recovery College Bern. Als erstes wollte Sarah Heinzmann von Christian Buhr wissen, inwiefern sich der Recovery-Ansatz von der klassischen Psychotherapie oder Psychiatrie unterscheide.
Wenn wir anschauen, wie Genesung in der medizinischen Psychiatrie definiert wird, geht es da oftmals eigentlich um die Abwesenheit von Symptomen. Das heißt, wenn eben eine Person zum Beispiel eine Diagnose Psychose oder Schizophrenie hat und dann Stimmen hört, dann geht es eben darum, dass man diese Stimmen wegmacht. Und wenn die Stimmen eben dann weg sind, dann wäre das Symptom weg und man würde sagen, es geht in die Richtung von Genesung. So. Und der Recovery-Ansatz ist eigentlich ein Ansatz, der von Betroffenen selber kommt. Also man könnte sagen, war es eine Bewegung früher von Betroffenen, die sich für mehr Partizipation, für eine diversere Vorstellung von eben Genesung oder auch von psychischen Problemen eingesetzt hat. Und sie sagen eben, dieser Genesungsprozess ist sehr individuell und das hat nicht per se etwas mit Symptomreduktion zu tun, sondern es geht eigentlich einfach um persönliches Wachstum und einen anderen Umgang zu finden, allenfalls auch mit den Symptomen, also mit dem, was man in der medizinischen Psychiatrie Symptome sagt.
In Bern bietet ja, wie es der Name schon sagt, das Recovery College diesen Recovery-Ansatz unter anderem an. Ihr habt euch 2019 gegründet. Wie genau kam es zu der Gründung dieses Recovery Colleges?
Diese Recovery Colleges gibt es schon auf der ganzen Welt an anderen Orten, unter anderem auch im Vereinigten Königreich. Und wir haben da auch Kontakte gehabt und hatten die Idee, dass das eigentlich etwas sehr Spannendes wäre, das auch hier zu tun. Und was eben diese Recovery Colleges auszeichnet, ist, dass es ein Bildungsangebot ist. Es geht nicht um Therapie im eigentlichen Sinne, sondern es geht eigentlich darum, in diesen Kursen aus unterschiedlichen Perspektiven zu lernen. Einerseits als Mensch, der vielleicht selber eben auch psychische Probleme hatte, aber auch als angehörige Person und als Fachperson, wie gemeinsam zu lernen, wie man damit umgeht, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven.
Über 30 Kurse bietet ihr an und das Programm ist sehr breit, von Singen bis zu Atemtechnik bis hin zur Fotografie. Die Kurse, die werden ja immer co-geleitet von zwei Personen. Einerseits einer Fachperson, die sich inhaltlich mit den Inhalten des Kurses auskennt und zweitens einer Person, die eben Krisen- und Genesungserfahrung mit sich mitbringt. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit dieser Co-Leitung der Kurse?
Ja, es ist auf der einen Seite vielleicht auch etwas anspruchsvoll, diese beiden Perspektiven so zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite ist es, also unsere Erfahrung zeigen einfach, dass das etwas sehr Wertvolles ist. Also für beide Seiten, also sozusagen dieses Thema dann zusammen zu erarbeiten und zu schauen, was heißt das denn jetzt konkret, wie wir das anbieten für die Teilnehmenden, die dabei sind. Und es wertet eigentlich die Erfahrungsperspektive auch sehr auf, weil bisher in unserem System galt halt immer das Fachwissen, das war sozusagen das relevante Wissen, das gewertschätzt wurde. Und so sieht man einfach, dass eben gerade Menschen mit eigener Erfahrung, dass das eine sehr hohe Wertschätzung gibt und dass das für viele auch Betroffene, die sich jetzt eben da als Dozentinnen engagieren, dass es sie sehr aufstellt und dass sie sich gewertschätzt fühlen und dass sie sozusagen durch diesen Prozess auch wieder einen eigenen Prozess machen können.
Anfang dieses Jahres gab es sehr schwierige Schlagzeilen rund um den Fortbestand des Recovery Colleges. Und zwar haben die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern darüber informiert, dass sie die finanzielle und personelle Unterstützung des Colleges ab dem 1. Februar 2024 streichen. Wie habt ihr unmittelbar nach dieser Bekanntgabe darauf reagiert?
Also, dass man vielleicht noch sagen muss, eben, dass wir 2019 das gegründet haben mit Unterstützung der UPD. Wir haben aber auch sehr viel Unterstützung sonst bekommen, also unter anderem vom Eidgenössischen Büro für Menschen mit Behinderungen und auch von anderen Stiftungen. Das heißt, wir haben auch sehr viel Geld als Drittmittel bekommen, aber die UPD hat uns in diversen Dingen unterstützt. Und als wir davon erfahren haben, haben wir eigentlich unseren Plan B aus der Schublade gezogen. Wir haben schon immer wieder mal damit geliebäugelt, eigentlich einen eigenständigen Verein zu werden und haben das eigentlich dann sehr schnell umgesetzt. Also wir haben einerseits diesen Verein gegründet und wir haben natürlich auch versucht, etwas zu lobbyieren, um die Unterstützung von der ganzen Community, aber auch von Politikerinnen zu bekommen. Und dann gab es ja eben diesen Vorstoß, diesen politischen Vorstoß im Gemeinderat, der jetzt auch dazu geführt hat, dass wir auch mit dem Kanton Verhandlungen führen können für eine weitere Finanzierung. Genau.
Christian Buhr, du hast davor ausführlich dargelegt, wie wichtig das eben dieser Recovery-Ansatz ist, um Menschen eine Perspektive aus einer psychischen Krise herauszubieten, eine längerfristige, eine nachhaltige Perspektive. Wenn jetzt genau an diesen Angeboten gespart wird und diese Angebote drohen zu verschwinden, was heißt das schlussendlich für die Betroffenen?
Also ich würde sagen, dass gerade diese Angebote, die von diesen Sparmaßnahmen betroffen sind, waren eben oder sind Angebote, die eben sehr niederschwellig zugänglich sind. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt, oder dass wir, man könnte sagen, in der Versorgung oder so, aber das ist ja noch mehr, oder? Sondern dass wir eigentlich einfach Zugang zu sehr unterschiedlichen Angeboten ermöglichen, um sich auf ihre Weise, wie sie das gut finden, eben mit ihrem Thema auseinanderzusetzen oder dort eben Unterstützung und Hilfe zu bekommen oder eben Bildung. Und das würde halt verschwinden und das ist eine schlechte Geschichte, oder? Weil wir wissen, dass eben so auch ganz andere Menschen Zugang finden, zu sozusagen sich mit diesem Thema so auseinandersetzen zu können.
Die Zukunft des Recovery Colleges ist also noch nicht ganz gesichert. Für das Herbstsemester habt ihr trotzdem ein sehr breites und diverses Programm zusammengestellt. Ihr habt über 30 Kurse in eurem Angebot. Gibt es einen Kurs, den du dieses Semester zum ersten Mal besuchen wirst?
Nein, ich werde leider keinen Kurs zum ersten Mal besuchen, weil wir gerade im Hintergrund halt sehr viel zu tun haben. Aber welchen Kurs ich sehr empfehlen würde oder den ich sehr gerne besuchen würde, wäre der Kurs mit Musik durchs Leben. Das ist ein Kurs, wo eben auch eine Person, die selber Psychiatrieerfahrung hat, aber eben auch als DJ tätig ist und eine Fachperson, die einen ähnlichen Hintergrund hat, die führen durch diesen Kurs, wo es eben darum geht, sozusagen auch sich mit Musik auseinanderzusetzen und zu schauen, wie das auf einem wirken kann und wie man das auch nützen kann, sozusagen für ein gutes Leben. So.
Gibt es denn für dich persönlich einen Song, der diesen Recovery-Ansatz ganz besonders gut inszeniert?
Es gibt eben einen Song, der sozusagen auch Recovery im Titel hat und der ist von Koshin. Und er beschreibt vielleicht jetzt nicht ganz spezifisch das Konzept Recovery, aber er beschreibt einige Dinge, die sehr wichtig sind, finde ich, für eben diesen Genesungsprozess.
Und hier kommt der Song Recovery von Koshin. Info. Kultur.
Der Rhythmus des Blues aus den Südstaaten vereint mit breiter Berner Mundart. So klang die Musik von Chloisu Fridli. Der Blues prägte Fridlis Leben aber nicht nur musikalisch, sondern auch psychisch. Immer wieder musste Fridli wegen seinen psychischen Erkrankungen in die Klinik. Lange war er auch in der Klinik Waldau, von wo aus wir heute senden. Der Schauspieler Marco Michel bringt Fridlis Leben nun auf die Bühne. Sarah Heinzmann hat sich mit ihm getroffen.
Also ich bin der Marco Michel, ich bin 30 und jetzt eigentlich seit mehreren Jahren auch sehr intensiv beschäftigt mit dem Projekt über Chloisu Fridli. Das hat viele Recherchen involviert, Interviews mit Angehörigen, mit Freundinnen. Ja, für mich hat die Recherche eigentlich mit dem Kontakt zum Denner Brückenmann angefangen. Berner Musiker, der im Theater Eitigen der Chloisu selber gespielt hat. Vor etwa 15 oder 20 Jahren hat ein Stück Sonnenli Blues geschrieben gehabt. Und ihn dann eben selber gespielt. Ich habe ihn kontaktiert und nach dem ersten Gespräch hat er mich dann wie vernetzt mit der Familie. Und dann habe ich Alice Fridli, die Witwe, die Tochter Julia Fridli und Silvia van Anderooyen, die Freundin, getroffen, die drei Frauen. Und dort ist es wiederum gegangen, sich einfach kennenzulernen und eigentlich sie zu fragen, ob das okay wäre für sie, wenn ich mich würde mit dem auseinandersetzen und ein Stück über ihn schreiben.
Wenn heute einer ausgestiegen ist, ist er nicht mehr viel wert. Oder dann ist er in der psychiatrischen Klinik als Pensionär.
Wie er eigentlich seine eigene Erkrankung oder seine Krankheitserfahrung oder Psychiatrieerfahrung, wie man so will, wie er die hat einfließen lassen, auf den ersten Blick auf eine sehr lapidare Art und Weise. Also eins der bekannteren Lieder ist der Sünderli Blues, wo er auf eine zum Teil lustige Weise über seine Zeit in der Waldau singt. Und gleichzeitig merkt man beim Hören von diesem Song, es hat eine Teufel, wo ihm klar wird, da ist nicht einfach jemand, der sich über das lustig macht, sondern jemand hat das erlebt, etwas ganz Schweres. Etwas zum Teil traumatisierend und stellt jetzt aber eigentlich dem Schweren etwas Leichtes entgegen. Er schafft es irgendwie, das zu verwandeln und so ein bisschen lapidar darüber zu singen.
Wenn heute einer ausschlafen will, dann muss er in die Wald auch. Der gibt es zum Beispiel auch Mineralwasser durch die Woche, durch Henne und Sonde, Zitron. Krankenkasse zahlt alles. Nur der Kontakt zur Aussenwelt nicht. Wenn man telefonieren will, muss man es selber zahlen.
Ich glaube, er hat häufig probiert, in seinem Leben eigentlich diesen schweren Erfahrungen etwas Leichtes entgegenzustellen oder sie etwas Leichtes zu verwandeln. Ich glaube, etwas, was er in seinem Leben immer wieder erlebt hat, ist, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen hat aufgrund von seiner psychischen Erkrankung. Und das ist für mich wie sehr schnell klar geworden. Ich möchte, dass das Publikum zu einem gewissen Grad auch erlebt. Dass es nicht eine ganz klare Dramaturgie hat, dass es nicht chronologisch erzählt wird, sondern dass es selber immer wieder sich einen Rahmen muss schaffen und im Nachhinein merkt, aha, der Rahmen hat eigentlich gar nicht gestimmt. Da braucht es wieder eine neue. Genau, dass es das eigentlich immer wieder sprengt, die Erklärungen, die man hat.
Der Sündenli-Blues, der Sündenli-Blues, den ich habe.
Und das Bühnenbild, so wie es jetzt ist, besteht aus etwa 70 Karton-Elementen, die er immer wieder neu zusammensteckt, neu arrangiert. Also hat man sein Leben vor sich mit allen Episoden, mit allen Knotenpunkten, mit allen möglichen Schwellen und Abzweigungen. Und man tut es immer wieder neu ordnen, weil man möchte wissen, ja, aber wie hat es angeschlafen. Das Bühnenbild besteht aus zwei Ebenen. Einerseits ist das Visuelle, das Haptische, das Bühnenbild, das auf der Bühne ist. Und andererseits existiert das Bühnenbild auch als Einspieler. Wir haben Geräusche aufgenommen, die wir mit diesem Karton gemacht haben. Wir haben Wind erzeugt oder Regen oder Geräusche von einem Wald. Ich habe insgesamt 14 Interviews geführt und ein sehr guter Freund von ihm hat mir gesagt, im Verlauf von so einem Interview, das ist jetzt noch spannend für dich, Marco, du hörst jetzt ganz unterschiedliche Geschichten vom Kläusel, aber gell, am Schluss musst du dir die eigene Kläusel erfinden und ich glaube, das bringt sehr gut auf den Punkt. Nicht nur bei diesem Theaterstück, auch sonst erfinden wir uns ja letztlich unsere Wirklichkeit immer selber.
Heute habe ich einen Einfall retten, wow, ich habe den Buckel runterrutschen, oh, das ist in Ordnung.
Das Stück Chleusu, die Wirklichkeit ist nicht alles, feiert am nächsten Donnerstag, dem 19. September im Tojo-Theater der Reitschule seine Premiere. Das Ein-Personen-Stück wird von Marco Michel gespielt. Regie führen zudem Lara Fabien von Zastrow und Linda Solacher.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 12. September live aus der Psychiatrischen Klinik Waldau. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann und mein Name ist Ursi Grimm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.